Der Goina heute spielt Astrid.
Ruhiger Ball, emotional, weiter.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Freundinnen an den Podcast-Endgeräten. Hier ist Folge 217 vom Mr. Futsal Podcast. 2x20 netto. Heute tatsächlich nur mit mir, eurem Futsal-Ökonomisten Daniel Weimar. Da werde ich direkt nervös, wie man merkt. Denn unser Sebastian Rau, der Futsal-Philosoph, ist im Tal der Ahnungslosen ohne Internetverbindung, beziehungsweise nur mit einer sehr langsamen Internetverbindung. Und deshalb übernehme ich heute hier einmal den Podcast für euch, die Einzelregie, den Solo-Podcast. Wir hatten das schon einmal vor einigen Jahren und wir haben gedacht, bevor wir viele Themen bündeln und nächste Woche dann 2,5 Stunden sprechen, lasst uns hier einfach gemeinsam die News der vergangenen Woche zusammenfassen, damit wir dann auch nächste Woche wieder im Doppelpack uns dann den Themen der Woche widmen können. Und deshalb führe ich euch heute mal durch die aktuellen Themen rund um das Thema Futsal in Deutschland international. Es war natürlich viel los. Champions League Finale in Pesaro, erstes Spiel der Futsal Bundesliga und. Aber hey, lasst gerne reinstarten. Vielleicht schaffen wir es zumindest heute, dann unter einer Stunde. Das ist zumindest mein Ziel. Und das wäre natürlich auch ein Win-Win. Für alle können wir es natürlich sagen.
Sowas finde ich fresh.
Ja. Und wir starten echt mit einer tollen News. Und zwar machen wir von Mr. Futsal nächste Woche am 16.05. einen Livestream für den ganzen Tag beim Holzpfosten-Schwerte-Cup. Ich bin am Mikrofon, Sebastian leider auch wieder beruflich, privat leider nicht dabei. Aber ich werde versuchen, für euch das Ereignis, dem Holzpfosten-Cup, aus der Perspektive von Mr. Futsal zu zeigen. Wir wollen einiges probieren, auch mit Interviews dazwischen, sodass wir da vielleicht gar nicht so einen reinen Livestream haben, denn eigentlich geht es ab 15 Uhr bis 21.30 Uhr, trifft mich hart, ich bin großer ESC-Fan. Und deshalb besonders hart, aber natürlich für den Futsalsport und das Event in Schwerte machen wir den Holzpfosten Cup, streamen das über den Mr. Futsal YouTube-Kanal, werden das diese Woche komplett ausrollen, weil das alles recht kurzfristig jetzt war, ist ein Experiment. Ich freue mich riesig drauf, den ganzen Tag reden, da wäre Sebastian ja eigentlich super auch, der wird mir natürlich fehlen. Ich hoffe, ich kann ihn da gut vertreten, denn wir wissen ja, auch die Techniker am Mikrofon und in der Livestream-Technik hier. Futsal ist ja genau dafür was.
Der Futsal ist nämlich für Fußballer, die gute Technik und so haben.
So, haben wir. Gute Technik haben wir. Und deshalb, diese Woche kommt der Rest dann auch raus. Was ich als nächstes noch, bevor wir zu dem Feedback aus der Community kommen, einmal noch vielleicht mal einschieben möchte. Wir sagen das so in regelmäßigem Abstand, vielleicht einmal im Jahr. Vielleicht auch nochmal zu unserer Mission hier im Podcast gemeinsam. Denn wir bekommen auch wirklich viele Zuschriften. Und manchmal geht dann auch die Thematik in die Richtung, was wir sagen, was unsere Meinungen sind, ob das richtig oder falsch ist. Wir können nur sagen, wir machen das aus Hobby, neben der Arbeit, neben den anderen Hobbys, neben der Familie. Wir saugen alle News und Nachrichten aus öffentlichen Medien aus unserer Community, unseren Netzwerken auf und versuchen das dann in Stories zu packen. Das, was wir hier immer sagen, das ist nicht richtig oder falsch, das ist unsere Wahrnehmung. Und man kann dann immer da draußen damit machen, was man möchte. Eine Interpretation ist, okay, irgendjemand da draußen interpretiert die aktuelle Kommunikation von uns als Verein, als Spieler, als Verband anscheinend so. Ja, im Grunde kann man nicht sagen, die sehen das falsch. Sie sehen es ja so, wie wir es hier sehen. Vielleicht auch da nochmal die Wahrnehmung. Wir haben eine Wahrnehmung, das ist unsere und die wollen wir hier immer transportieren. Wir sind jetzt in der Hinsicht jetzt nicht das große Wahrheitsgremium, weil wir auch gar keine Möglichkeiten haben wie ein klassisches journalistisches professionelles Team, was das wirklich professionell macht im Sinne, wir können davon leben, haben wir halt nicht. Also versorgt uns mit Informationen, hat diese Woche auch super klappt, komme ich gleich dazu, damit wir dann auch immer die Fakten richtig legen können. Und deshalb sind wir auch schon hier beim Feedback aus der Community. Einiges kam wieder zusammen. Jodfrau als erstes mit der Nachricht über Spotify. Ja, die Übersetzungen, die KI-Übersetzung unserer Podcasts stören natürlich, oder vielleicht, zumindest jetzt hier bei dem Kommentar, könnten den normalen Fluss des Spotify-Kanals stören, weil dann natürlich auf einmal zwei Tage später ist aktuell unsere Idee, die vier Zusammenfassungen auf vier Sprachen dann in euren Podcast-Streams ja auftauchen. So, das ist auch, wir testen das ja gerade noch, wir suchen noch einen Modus. Natürlich eine Idee ist, einen neuen Kanal zu machen mit Mr. Futsal International. Dann haben wir das aber wieder nicht gebündelt, dann muss man wieder zwei Kanäle betreiben und pflegen. Die andere Idee ist, okay, vielleicht machen wir die internationalen Folgen nur bei YouTube und überhaupt nicht bei Spotify. Oder wir lassen das einfach so weit und schauen einfach, wie das weiterläuft und ob auch international natürlich viele einschalten. Bisher ist okay, ja, pro internationalem Stream kommen ja so 20 Aufrufe bei Spotify, vielleicht nochmal 20 über YouTube. Ist okay für den Start. Wir suchen und testen dann noch. Aber meldet uns gerne immer eure Wahrnehmung auch zu der Veröffentlichung der internationalen Folgen. Das wäre super. Dann hat sich Liria gemeldet, hat uns mitgegeben, ja, man startet hier mit dem zweiten Team. Nächstes Jahr in der Regionalliga ein super Unterbau zu machen und freut sich darauf. Und ist ja auch, glaube ich, wichtig für das Team da von Liria. Außerdem hat man uns auch noch direkt aufgeschlaut, zusätzlich zu den News, die wir gesehen haben, der U17 Brandenburg. Wir kennen alle die U19 Stützpunkte in Deutschland, die Futsal-Stützpunkte. Brandenburg hatte in Frankfurt-Oder einen derartigen Stützpunkt, hat ihn jetzt aktuell nicht mehr. Deshalb aber der U17 Landesauswahl oder die U17 Landesauswahl von Scott Konrad und Christopher Kraus. Junge Leute waren früher selber im U19 Stützpunkt und machen auch nebenbei noch eine Uniliga, machen einen Unikurs und haben wir das Ziel, dass man über diese U17 Landesauswahl Futsal, also vom Fußballverband Brandenburg, in den U19-Stützpunkt wieder rüberkommt. Kann man nur für gut heißen, also vielen Dank hier für die Rückmeldung. Dann hat sich Dospaddel gemeldet, denn wir haben ja über unseren Chatbot berichtet. Der Mr. Futsal Chatbot unter www.mrfutsal.de findet ihr unseren KI-Chatbot, der gefüttert ist mit allen unseren Podcast-Folgen und allen unseren Artikeln und einigen Wikipedia-Artikeln. Ihr könnt ihn alles fragen über die letzten, ja, fast 12 Jahre Futsal in Deutschland und kriegt eine Antwort. Und witzige Antwort eben hier von Dospaddel, was er uns geschickt hat. Und er hat mich direkt so ein bisschen geschaut, welche Trainingsmaßnahmen könnt ihr denn für den UFK Potsdam mitnehmen und Maßnahmen und Trainingsinhalte. Da gibt es wirklich direkt auch Defensivtipps, Offensivtipps, Strong-Side-Verlagerung. Und 3-1, 4-0 hat er geschrieben, war super. Kam aber auch was zum Killman-Effekt und Spielerrekrutierung dabei rum. Fand er super und scherzhaft gesagt, wusste aber auch, der KI-Chatbot wusste leider nicht, dass hier auch ein Anmeldeformular für den Brandenburger Vertreter hier notwendig sein könnte. Also, dass man hier für den Verein hier oder für den Verband ein Anmeldeformular ausfüllen müsste, verstehe ich das. Ganz witzig, aber schickt uns gerne eure Interaktion mit dem Chatbot. Wir hatten auch eine. Wir haben nämlich ganz spannend mal den Chatbot gefragt, was für Skandale gab es denn in den letzten Jahren der Futsal oder Futsal-Bundesliga? Und da haben wir wirklich einiges über die Jahre hinweg ja diskutiert hier im Podcast. Und er hat wirklich, was er direkt rausgeworfen hat, ist mir auch wieder eingefallen, hat man nicht mehr so präsent, ist auch vieles zurück. Und zwar der erste Fall, der erste Skandal, den er hier nennt. Platz 1, der Fall 1894 Berlin. Insolvenz und Lizenzbetrug. Das war damals so ein bisschen die Frage. Es gab dann ja so Halbinformationen darüber. Erster Bundesliga-Teilnehmer im ersten Jahr der Futsal-Bundesliga, 1894 Berlin. Aber dann hinter den Kulissen murmelte es, ja, dass es da auch Betrug gab, Dokumentenfälschung standen im Raum. Und dass es eben im Rahmen dieses Lizenzverfahrens zu diesen Fälschungen gekommen ist. Und dass da auch offene Schulden waren und man sich vor allem über Krankenkassen und man sich deshalb im ersten Jahr der Futsal-Bundesliga nach wenigen Spieltagen hier, oder nach zwei Spieltagen eigentlich nur, zurückziehen mussten. Das war so das eine. Dann hatten wir zwei das Tschernobyl des deutschen Futsals genannt, denn bei der deutschen Futsalmeisterschaft 2017 setzte der VfL Hohenstein-Ernstthal im Viertelfinale mehrere ukrainische Futsal-Profis ein, die eigentlich zeitgleich im geregelten ukrainischen Spielbetrieb aktiv waren. Das hatte ich tatsächlich schon wieder komplett vergessen. Und laut den DFB-Statuten damals waren Spieler mit einer ausländischen Spielberechtigung jedoch nicht spielberechtigt. Der absolute Supergau für die Community war jedoch, dass der DFB den Vorfall offenbar nicht sanktionierte, sondern versuchte, die Unregelmäßigkeiten im Hintergrund zu begradigen, um es schnell eben in das anstehende Halbfinale zu gehen. Schon also sehr lange her. Auch sowas findet man dann da immer wieder. Wir hatten dann das Castello Gate in Düsseldorf. Ja, weil nämlich die Futsalabteilung Fortuna Düsseldorf, wir hatten damals tatsächlich, die, ob es jetzt ein Skandal war, weiß ich an sich nicht, aber wir mussten tatsächlich das Castello räumen für den Trainingsspielbetrieb, weil eine ukrainische Handballmannschaft hier dann eine hohe Summe bezahlt hat, um sich ins Castello einzumieten. Also auch das hier wusste der Chatbot noch. Dann hatten wir die WDFV Entfutsalisierung. Der Westdeutsche Fußballverband plante 21 die wichtige Qualifikation für neu gegründete Futsal-Bundesliga in Form eines Tagesturniers mit nur 15 Minuten Spielzeit pro Partie auszuspielen. Und natürlich war das für die Futsaler nicht haltbar. Und das war natürlich dann auch erstmal so ein Skandal, dann überhaupt solche Ideen zu haben. Natürlich in Corona immer relativ schwer. Zensur und Löschung durch den DFB Atletia. Ja, der Futsal lebt von seiner ehrenamtlichen Community-Arbeit und Atletia Sport hat nämlich die Digitalrechte, oder hatte sie jedenfalls, und fungiert, wir haben es genannt, als rechte Polizei für den DFB und haben nämlich die Nutzung von verschiedenen Videos des DFB, auch der Futsal-Nationalmannschaft, über YouTube sperren lassen. Wir hatten uns damals viel Zeit genommen, um bestimmte Videos zu erstellen aus dem DFB-Material und hier wurde direkt auch entsprechend die Videos gesperrt. Dann hatten wir den Schiedsrichterangriff in Ingolstadt, ganz neuer Fall. Erst vor einigen Wochen, MTV Ingolstadt und TSV Neuried, da musste abgebrochen werden, weil ein Schiedsrichter körperlich attackiert wurde. Also auch solche Sachen hatten wir. Dann hatten wir die 100-0 oder 101-0 Farce und das absurde Torverhältnis bei KNM Halle gegen CFC Hertha damals. Denn es zählt das Torverhältnis in der Regionalliga Nordost und deshalb ging es immer bei allen Teams darum, wer gewinnt am höchsten gegen KNM Halle. Und das war das sensationelle 100-1-0 oder 100-1, ich weiß gar nicht mehr, hier steht ja verschiedene Sachen. Es gibt leider keine Videoaufzeichnung davon. Das war die siebte. Dann hatten wir noch das DFB Instagram-Debakel, die Pun-Challenge. Um Futsal digital zu vermarkten, beauftragte der DFB die renommierte Werbeagentur Jungfern Matt mit der Gestaltung des offiziellen Futsal-Instagram-Kanals. Das ist einige Jahre her und war auch finanziell natürlich auch nicht gerade billig. Und die resultierenden Inhalte wirkten auf Experten jedoch wie eine Parodie. Statt einen echten Futsal zu zeichnen, veranstaltete man unter anderem so eine Panna-K.O., Panna-Käfig-Fußen, Straßenfußball-Sache. Also hatte wenig mit Futsal zu tun. Das hatten wir. Dann hatten wir noch Unsportlichkeit nach Kopftreffer. Im brisanten Topspiel der Bundesliga schoss ein Spieler von Hohenstein-Ernsthal den Torwart des TSV Weidendorf versehentlich hart an den Kopf. Das hatten wir auch nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Wobei dieser benommen am Boden liegen blieb. Doch da natürlich Gefahr von KI, es wird jetzt nicht mal alles gezeigt, was dann in diesem Sprachverlauf dabei ist. Und wir hatten noch die rote Karte-Farce um Elias Saad bei der Deutschen Meisterschaft 2021. Elias Saad, heute Fußballprofi bei St. Pauli, damals noch im Futsal aktiv. Und der spätere Fußballprofi Elias Saad erhielt beim vergangenen Futsalturnier eine rote Karte. Beim vorangegangenen Futsalturnier eine rote Karte, spielte aber dennoch bei der Deutschen Futsalmeisterschaft mit. Durch eine extrem unklare Regelung und falsche Kommunikation des Verbandes entstand ein rechtliches Vakuum. Der DFB gab später zu, hätte der Gegner, damals Hohenstein-Ernsthal, Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt, hätte das gesamte Turnier annulliert werden müssen und der deutsche Meistertitel wäre am grünen Tisch entschieden worden. Also, was da nicht schon alles los war, www.mrfutsal.de, unser AI-Chatbot, fragt ihn solche Sachen rund um die deutschen Geschichten und da ist alles drin, was da ist. Aber immer natürlich mit Hinweis, auch das, was wir gesagt haben im Podcast, ist da unsere subjektive Meinung. Das nutzt natürlich der AI-Chatbot, um seine Antworten zu generieren. Also immer nochmal die Fakten checken, uns anschreiben oder uns auch auf Sachen hinweisen, die vielleicht dann auch entsprechend auch falsche Fakten waren, die wir aber halt, wie gesagt, in den Medien so wahrgenommen haben zu der damaligen Zeit. So, zurück aber zum Feedback. Das war also Dosbattle, hat mich jetzt hier zu der Chatbot-Interaktion gebracht. Mathis Wolf über Spotify hat nochmal geschrieben, dass wir hatten im letzten Podcast das Argument HSV in der Regionalliga, na, man muss schauen, ist das Budget da, sind die Spieler da, kann man das stemmen? Sein Kommentar war, eigentlich muss das doch möglich sein, denn früher war das doch auch möglich. Warum geht das denn jetzt nicht? Also warum sollte es denn nicht möglich sein mit den geringen Mitteln wie früher auch, dann die Futsal-Regionalliga zu stemmen? Vielleicht ist das hier.
Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was?
Ja, weißt du was? Weiß ich nicht. Absolut berechtigte Frage und ich hoffe einfach, dass es jetzt gut ausgeht und dass man als HSV startet und vielleicht auch nochmal aufsteigt. Und als letztes Feedback, wirklich, und das ist der Punkt, den ich angesprochen habe, schickt uns Fakten, versorgt uns mit Infos aus euren Clubs. Der Hohenstein-Ernsthal hat uns mal versorgt mit so einer Faktensammlung rund um den Verein. Hot 05 Futsal, so ein Faktencheck finden wir super. Wer sind die Trainer? Was machen die Trainer? Wie ist das Trainer-Duo aufgestellt? Dominik Naujoks hier als Haupttrainer und als ja UEFA B-Lizenz in B-Träger, aber auch Sascha Sorokin ist ja noch mit dabei und hilft zum Beispiel über die Trainingseinheiten, wie man trainiert, wo man trainiert, was man vor allem im Jugendbereich macht, was man mit der Region im Sozialbereich macht, ganz toll. Und ich kann auch einfach nur die Nachwuchsarbeit hier auch nochmal hervorheben, was man versucht mit den U19-Stützpunkten zu erreichen. Es gibt aber auch ganz wichtig, bei den Bundesligaspielen werden ja immer Kinder- und Jugendturniere ausgetragen mit 6 bis 8 Teams. Aus der Region ist ja absolut positiv hervorzuheben. 2 Schul-AGs, das finde ich wirklich sehr, sehr toll, werden hier von Bundesligaspielern wöchentlich einmal betreut. Also hier der Kontakt zu den Kindern, zur Schule ist da. Es gibt die Futsal-Feriencamps mit 40 bis 50 Kindern und auch die ausgebaute Kommunikation mit den Futsal-U19-Stützpunkten Jena, Leipzig und Dresden, um eben potenzielle Spiele heranzuführen. Wir haben ja mit David Hase und Benjamin Holland ja noch 2 deutsche Spieler, die da stehen. Rein auch zum, wie hält man sich zum Fairplay, soziale Einordnung, Kompetenzen, also alles dabei, sodass wir, wenn wir mal darüber reden, im Affekt, hilft das immer nochmal, sich daran zu erinnern. Ah, da hat man doch auch mal einen Kommentar. Vielen Dank da an Hohenstein Ernsthal. Bitte gerne, kann jeder machen, hilft uns auf jeden Fall, da besser durchzublicken. So, das war das Feedback und damit kommen wir schon zu den News international. Und wir lassen erstmal die Champions League weg, denn es gab viele andere News. Das erste ist, es gibt einen 4-Länder-Pokal der gehörlosen Futsal-Nationalmännermannschaft am 22. und 23.8. mit Deutschland natürlich, mit Schweden, Norwegen und Polen in Hamburg. Schönes Turnier, wird mit Sicherheit noch einmal da kurz vor dem Turnier entsprechende Kommunikation stattfinden. Dann hat sich Futsal Mad Max gemeldet aus Dänemark, der aktuelle Ligameister und hat so ein bisschen aufgeklärt, aus Finnland, denn wir haben Mad Max mal gefragt, weil wir hatten den Namen noch gar nicht gehört und mal einfach ganz kurz Faktencheck, so wie lange gibt's euch und was habt ihr bisher gemacht? Jetzt habt ihr die Liga gewonnen und tatsächlich Futsal Mad Max wurde schon 2001 in Finnland gegründet, hat sich dann bis 2003 eher in niedrigen Divisionen aufgehalten, dann der Aufstieg von 2003 bis 2017, dann war man in der ersten Division, das war die zweithöchste Liga und dann eigentlich spielt man seit 2017 bis heute in der Futsal League und das ist in Finnland die höchste Liga. Also vielen Dank an die übermittelten Informationen da aus Finnland. Dann schauen wir nach Polen. Bielsko Biała, totale Bank im polnischen Futsal, gewinnt auch den 16. Futsalpokal. Also die haben schon richtig vorgelegt. Dann Futsal News aus Italien, denn hier findet jetzt auch das Playoff- und Relegationsfinale statt. Und hier Active Network Futsal mit den Blockbrüdern kämpft um den Klassenerhalt. Ist also im Playout-Modus. Und im Playoff-Modus nach oben steht Meta Catania. Jetzt habe ich nur die Logos, jetzt sehe ich dir gar nicht, manchmal gar nicht die Namen. Ja, so. Felti Eboli, Sporting Futsal, dann haben wir noch Sandro Abbaci, Napoli, also Neapel ist mit dabei und der AS Rom Futsal, wurde ja auch erst vor einigen Jahren, meine ich, so gepusht, also stärker gepusht, sind mit dabei und noch 2 andere Clubs, die ich jetzt hier anhand der Logos jetzt gar nicht so identifizieren kann. Und genau, und ich glaube, abgestiegen ist dann Mantova, Consenza Futsal und CDM Futsal. Sieht aus, ob die abgestiegen sind. Also so viel steht es hier um den italienischen Futsal. Da läuft also im ganzen Mai noch etwas durch. Dann haben wir über André Caro gehört oder gelesen. Es gibt nicht nur in Deutschland einen neuen Ball. Wir hatten berichtet in Derbystar, sondern auch in Australien mal rüber. Dort ist der Molten. Der Molten 4800 Series ist dort der neue Official AFC Futsal Ball. Also hey, mal Molten hier. Ich habe noch nie mit einem Molten Ball gespielt. Meldet euch mal, was eure Meinungen sind zu so einem Noltenball und bin gespannt, was da in Australien berichtet wurde. Dann haben wir, es sind nicht an sich News, aber ich schaue ja auch gerade viel auf Instagram-Seiten in Brasilien, Frankreich und Co. Und in Brasilien ist mir mal eins aufgefallen. In Brasilien gibt es extrem viele junge Kinder, Futsalspieler mit eigenen Instagram-Seiten. Also die vermarkten sich, entweder die Väter oder wer auch immer, oder die Vereine, die sind schon richtig in der Vermarktung von Kindern. Ab U8, U9, U10 haben diese Kinder top professionelle Fotos, Futsal, Fußball. Ich sehe natürlich dann nur vor allem die Futsal-Bilder mit Porträt und spieldynamischen Bildern. Also Wahnsinn, was anscheinend dort im Jugendbereich Futsal läuft. Es gibt wirklich auch riesige Jugendfutsalvereine mit Kindern. Das ist eben, weil das Ausbildungssystem einfach komplett anders funktioniert in Brasilien. Und doch der Futsal wirklich als erster Einstieg bei uns, würde man halt Funinho sagen. Und dann diese Kleinfeldspiele, das ist dort einfach der Futsal, ist einfach ausgegliedert. Und deshalb ist es mir mal aufgefallen, dass das wirklich extrem war. Und dann gab es einen schönen News von Rodrigo Capita, O Torpedo Humano. Ja, Spieler bei Magnus Futsal und einer der bekanntesten Futsal, ja, YouTuber, Instagrammer. Und er hat in einem Post berichtet, was die Brasilienliga kostet. Ich hatte noch einmal nachgefragt, weil ich ein paar Nachfragen hatte, noch keine Antwort erhalten. Was ich verstanden habe, es sind dort 16 Teams, Hin- und Rückspiel und dann Playoffs von Juni bis Dezember läuft da diese Liga mit 16 Teams. Die Basis sind dort ungefähr 400.000 Reais. Das sind rund 70.000 Euro. Ist also gar nicht so teuer erstmal, wie man sich vorstellt. Wir haben ja berichtet, die Teams müssen dort 3.500 Kilometer fliegen. Das heißt, der brasilianische Verband für die erste Liga, die ja auch wirklich tausende Leute in die Hallen holt, hält die Grundkosten erstmal niedrig. Was ich nicht weiß, das muss ich eben schauen, was sind da die Schiedsrichterkosten mit dabei, was genau ist jetzt auch mit dabei von den Reisekosten, was kommt oben drauf, also wer sich auch mit der brasilianischen Liga da besser auskennt, bitte meldet uns mal, wie das genau finanziert wird hier oder was die Vereine leisten müssen. Fand ich auf jeden Fall spannend, das mal so zu sehen. Was kostet da die Basiskosten? In Deutschland reden wir von vielleicht 20.000 Euro, 30.000 Euro. Hier sind anscheinend die Basiskosten 70.000 Euro, die allein schon vom Verband vorgeschrieben werden. So, also das fand ich eigentlich mal ganz interessant hier aus Brasilien von Rodrigo Capita. Und damit sind wir bei den News National angelangt. Und da möchte ich gerne starten mit der neuen FIFA-Weltrangliste, die erschienen ist. Und Deutschland ist auf Platz 45, hat einen Sprung gemacht. Man kann leider, ich hätte natürlich auch nochmal schauen müssen, wo wir denn überhaupt davor waren. Man sieht in der offiziellen FIFA-Webseite aktuell nur, dass man aufgestiegen ist. Oder mal schauen, hier steht auch in der Web-App auf jeden Fall. 3 Plätze sind wir aufgestiegen. Also wir sind von Platz 48 auf Platz 58 aufgestiegen. Platz 48 auf 45 und sind damit ja über dem Halbfeld, denn in der Tabelle aufgelistet sind 143 Länder und aber auch, sind auch einige, die unranked sind, also die überhaupt keine Turniere gespielt haben in den letzten 48 Monaten. Letzter Platz übrigens Kenia, danach Senegal, überrascht mich, dass Senegal auch im Futsal sind ja schon tolle Fußballer auf jeden Fall. Bhutan, Sri Lanka, Bangladesch, Pakistan sind ganz weit unten. Wir Platz 45. Und wer steht denn ganz oben? Brasilien, Platz 1. Danach Portugal, Spanien, Argentinien, Iran. So, okay. Das war in den letzten Jahren eigentlich immer. Diese 5 waren eigentlich immer oben. Vielleicht noch mit Russland dazu und haben dann sich die Plätze abgetauscht. Wer jetzt echt wirklich einen guten Sprung gemacht hat, natürlich auch mit Barkali jetzt von Etoile Lavalois. Marokko. Wahnsinn. Guten Schub gemacht. Die entwickeln sich ganz toll im Bereich Futsal. Dann kommt Russland, Kasachstan, die Ukraine, Frankreich, Platz 10, aber unverändert. Wollen ja noch weiter hoch. Und Thailand, Japan, Kroatien dabei. Wer hat denn mal hohe Sprünge gemacht? Indonesien hat 10 Plätze gut gemacht. Boah, ist jetzt Platz 14. Aufgrund der sehr, sehr guten Asienmeisterschaft. Den Heimvorteil genutzt. Wer hatte mal hier viel verloren? Georgien zum Beispiel. Minus 5 Plätze, jetzt noch Platz 20. Irak hat 13 gut gemacht, ist jetzt 24. Irak, deutlich vor Deutschland. Und wer ist denn rund um Deutschland, dass wir das mal verstehen, 3 vor Deutschland, also Platz 43 ist Kuwait, Guatemala, Deutschland, dann Bosnien, Tahiti, Neuseeland. Also da haben wir mal unsere Peer Group, wo wir sind. Auch Saudi-Arabien ist besser als wir, Ägypten ist besser als wir. Also da, wir müssen einfach klar zu einer Europameisterschaft fahren. Aber das gibt natürlich hier auch wichtige Punkte. Belgien überrascht mich, Platz 36. Hätte ich nicht erwartet. So weit hinten, aber ja. So viel zur Vier-Weltrangliste. Also auch da für den deutschen Futsal erstmal. Es geht wieder ein Stück nach oben. Dann haben wir den ersten Ergebnis des NOFV-Futsalpokals. Den hatten wir schon eigentlich schon letzte Woche zum Podcast fast erhalten, weil da war die Gruppe gerade zu Ende. Und zwar hat Schwarz-Weiß Bismarck 6:1 gegen Asconia Köpenick gewonnen. Eintracht Südring 3:0 gegen Bismarck wiederum. Und das letzte Spiel Eintracht Südring 6:0 gegen Asconia Köpenick. Das heißt, hier ist dann Eintracht Südring erstmal der Gewinner der Gruppe C. Jetzt kann ich natürlich parallel schauen. Hätte ich vorher nochmal vergessen, ob ich diesen Pokal auch bei Fußball.de irgendwie finde. Weil so ein Turnier natürlich immer schwer ist, jetzt dem Verband zugeordnet, ist der Regionalliga zugeordnet. Aber tja, da ist er. Der NOFV-Futsalpokal ist jetzt angelegt. Mit Gruppe A, B und C. Und wir haben auch noch weitere Ergebnisse, sehe ich hier. Ne, das hatten wir jetzt. Die Gruppe ist gespielt, das war die Gruppe C. Gruppe B hat auch schon gespielt. Der Stützpunkt, der U19-Stützpunkt Leipzig hat gegen Indo Leipzig 3:0 gewonnen. Dann hat Hohenstein-Ernsthal Futsal 4:0 gegen Indo Leipzig gewonnen. Und dann nochmal Hohenstein-Ernsthal 4:1 gegen Stützpunkt Leipzig. Also hat hier Hohenstein-Ernsthal die Gruppe B gewonnen. Und Gruppe A gab es nur zwei Mannschaften, Borea Dresden und Budenzauber Erfurt Ost 9:2. Und dann wird jetzt hier anscheinend die nächste Runde gespielt. Am 30.05. findet dann die nächste Runde statt mit Eintracht Südring, Hohenstein-Ernsthal Futsal und Borea Dresden. Und dann ist man Pokalsieger. Wir haben ja gehört, beim WDV-Pokal, beim Dreiländer-Pokal lief das etwas chaotisch ab im letzten Podcast-Folge. Hier scheint das organisierter zu laufen mit, ja, wenn man Nordost-Futsal Regionalliga sieht, sind das sowieso nicht viele Teams und hier hat man schon einige echt zusammenziehen können. Dann, tolle Nachricht von Philipp Less. Philipp Less verlängert beim TSV Wallendorf bis 2030. Freut mich besonders. Das ist super.
Hey Jungs, ey. Überragend. Zum Genießen für alle.
Genau, da Grüße an Philipp Less. Bleibt also dem deutschen Futsal hier erhalten, weil es hat ja dann doch einige Futsal-Nationalspieler in der Vergangenheit auch, neueren Vergangenheit auch weggezogen. Dann kam nochmal der Hinweis auch, ich glaube, das kam von unserem Christian Wölfschneider, nochmal zu der Studenten-WM, was ich jetzt auch gar nicht mehr wusste oder was mir gar nicht bewusst war. Weil die Studenten-Frauen-WM, studentische Frauen fahren ja dahin, das ist gar kein Turnier mit Qualifikation. Man meldet sich dort an, dieses Jahr ist wohl sogar noch ein Spot frei und aktuell unterstützt auch der DFB das Ganze vor allen Dingen finanziell für die Frauen. Und deshalb nimmt man da jetzt auch für die Frauen eben mit teil. Also interessant, dass da die Frauen oder die Studenten-WM ja im Prinzip logischerweise an die finanziellen Budgetgrenzen ja auch dann ankoppelt und man sicherstellen will, dass man auch die entsprechenden Mittel hat. So, da war ein guter Hinweis. Und die letzte News, National-News oder Hinweise, neue Aktionen kamen heute eigentlich frisch rein von den Futsal Panthers Köln, was mir wirklich gefallen hat, mal mit zwei, man stellt ja die Fragen, einmal, wie komme ich neue Leute zum Futsal, die davor nie was gehört haben und kann die so ein bisschen ins Futsal einführen, aber wie komme ich denn auch mal Ehrenamtler, wie komme ich mehr Leute für die Bundesligamannschaft in die Halle, die sich mit dem Verein identifizieren und das sind wirklich zwei schöne Sachen, die man hier jetzt versucht. Das erste ist ein Techniktraining für ambitionierte Fußballer und Fußballerinnen. Ja, mit dem Slogan, verbessere deine Technik, Dribblingspiel, Passspiel, Entscheidungsfindung und mehr futsalspezifisches Training, finde ich nicht schlecht, denn man möchte ja hier versuchen oder mal klarzumachen, hey, dieser Futsal ist nicht nur für den Futsal wichtig, sondern es bringt euch eben auch etwas für euer Fußballspiel. Finde ich eine tolle Aktion. Bitte mal Feedback, wie die Aktion dann mal gelaufen ist nach einigen Wochen. Aber da kann man ja vielleicht auch nochmal die Hoffnung hier an diese neuen Spieler rankommt, die sich noch nicht mit dem Fußball identifizieren, nicht reinholen, weil der Sport so toll ist, das wissen wir alle, aber weil der Futsal Benefits bringt. Und dann holt man ja auch Leute zu einem Sport oder Menschen zu etwas, nicht zu einem Sport, man holt ja Menschen zu einer Aktion, zu einem Festival, wie auch immer, wenn man klar macht, was ist denn hier der Benefit für dich? Ja, und unabhängig davon, dann Futsal selbst zu spielen, ja, das hilft dir einfach bei deinen Dribbling-Skills. Und die zweite Aktion, Walking Football. Warum nicht? Zieht vor allen Dingen auf eine ältere Zielgruppe ab, die sich gerne mit, ja, einfach mit anderen älteren Menschen trifft und einfach Futsal, Fußball, Hallenfußball einfach kicken möchte. Hier sucht man jetzt jemanden, der Lust hat, diese Abteilung da neu aufzubauen. Und ich finde das aus einem Aspekt spannend, weil aus meiner Sicht hier der große Benefit für die Futsal Panthers Köln oder jeden Futsalverein könnten einmal die Ehrenamtler sein, denn wer sich dort meldet, hat ja erstmal grundsätzlich Interesse, ein bisschen zu kicken, aber es sind auch eher Menschen dann vielleicht über die 40 hinweg, die sich auch engagieren möchten. Die Zeit haben vielleicht auch mehr, sich zu engagieren im Futsal und vielleicht dann bei der Abteilungsleitung helfen, aber auch vielleicht bei der Spieltagsorganisation oder einfach in die Halle kommen als Zuschauer, weil es gibt dort ja kein Konkurrenzdenken zur Erstmannschaft, wie das Problem bei der zweiten, dritten Herren-Futsalmannschaft ist, die dann wie in allen Vereinen eigentlich selten zu der ersten Mannschaft kommen mit der Ausrede, ja, die erste kommt ja auch nicht zu uns. Deshalb klappt ja unsere These auch der Frauenfutsal super, die Frauenfutsalabteilung zu haben, denn die sehen wir immer wieder unterstützen bei den Männern, weil das eine positive Symbiose ist, weil man nicht in Konkurrenz steht. Und das finde ich bei Walking Football auch mal klasse und das würde mich wirklich auch spannend interessieren, ob das auch sowas am Ende bringt.
Sowas finde ich fresh.
Jawohl. So, also da Grüße gehen raus nach Köln. Und als nächster Punkt hier, unser Dashboard. Ich kann wieder auf www.mrfutsal.de hinweisen, denn dort führen wir ja unser Instagram- und Zuschauer-Dashboard. Und da wollen wir jede Woche draufschauen. Also wer sich für alle Instagram-Channels im deutschen Futsal interessiert, schaut rein. Ihr habt dort aktuell 78 verschiedene Vereine. Gibt aber auch, also nicht nur Vereine, sind auch Verbände oder mal hier so eine Schiedsrichtergruppe, DFB-Schiedsrichter. Die U19-Stützpunkte sind dabei. 77 an der Zahl und wir schauen uns an, wie entwickelt sich der deutsche Futsal in Social Media und es gibt auch eine Gesamtentwicklung in Deutschland. Wir haben da bei 107.000 gestartet im Januar, sind jetzt natürlich gesteigert, 121.000 Follower über alle Channels hinweg. Natürlich sind dort viele doppelt vertreten oder dreifach, vierfach, zehnfach. Ich folge 20, 30 Channels. Interessant ist, aber man sieht hier auch den Knick so nach Ende der Bundesliga-Saison. Das ebbt ab, also man hat so ein mehr Stagnation. Wäre natürlich wird Mr. Futsal, unser Kanal wächst gerade, wir pushen das natürlich gerade international, klappt aktuell super mit 1100 zusätzlichen Followern über die letzten 14 Tage. Der GSV Düsseldorf jetzt wirklich Platz 2, 355, die geben auch richtig Gas. KSC Futsal dahinter, GTSV Frankfurt, Boomstadt United kann gut durch die Teilnahme der Relegation auch profitieren. Hot 05 Futsal, Lörrach United mit dabei mit 36 zusätzlichen Followern in den letzten 14 Tagen, Wallendorf, Kiel Futsal und Preußen. Und jetzt die großen Abnehmer, die großen Verlierer, Atletico Erlangen, wir hatten gesagt, irgendwas war da im Instagram-Channel, das ging auf einem Tag einmal hoch um 500 Follower, seitdem verliert man die wieder. Und aber auch der DFB-Futsal-Kanal hat in den letzten 14 Tagen 58 Follower verloren, ist relativ wenig zu den 26.000 insgesamt, aber diesen Negativtrend hatten wir bisher noch nicht. FC St. Pauli hat auch verloren, alle machen ja Aachen auch verloren und so weiter. Also schaut rein, ihr habt die Aufzeichnung seit Beginn der Aufzeichnung im Januar, es führt weiter der KSC mit 3.900 zusätzlichen Followern und Alemannia Aachen ist mit minus 28 bisher der große Verlierer. Die wollen ja wieder angreifen nächstes Jahr in der Regionalliga. www.mrfutsal.de, unser Statistik-Dashboard. Schaut mal rein. So, und damit sind wir jetzt bei den großen Ereignissen oder dem Ereignis des europäischen Futsals, Champions League. Was war das für ein Wochenende? Wir hatten die Futsal Champions League, wir hatten aber auch das Spiel Hot gegen TSV Walldorf, wir hatten das Relegationsspiel. Am meisten konnte ich sehen die Champions League. Alle beiden Halbfinalspiele oder die Final Four, die Hinspiele, ja Halbfinale im Grunde und heute auch die zweite Hälfte des Finales. Weniger sehen konnte ich leider TSV gegen Hohenstein-Ernsthal. Würde ich einfach auf nächste Woche schieben, mit Sebastian zusammen, dass wir uns das vielleicht nochmal anschauen, das Spiel, und da mehr sagen können. Was ich nur mir jetzt schon aufgeschrieben hatte, was ein bisschen unverständlich war, Dominik Naujoks meinte, der Hohenstein-Ernsthal, wir sind Außenseiter. Also in so einem Finale jetzt, wenn ich in dem Finale bin, da habe ich doch kaum noch eine Außenseiterrolle. Vielleicht gibt es einen Favoriten, okay, aber einen Außenseiter würde ich jetzt Hohenstein-Ernsthal nach der Saison, nach der starken Hauptrunde und auch den Spieler nachher nicht sehen. Das hat mich ein bisschen irritiert. Also so tiefe Brötchen oder so kleine Brötchen braucht man auch nicht zu backen in Hohenstein. Ich finde im Stream weiter die Eckkamera echt nervig. Habe ich wieder festgestellt. Da ist teilweise sogar innerhalb des Schusses wird da die Kamera von der Frontale oder Totalen in diese Eckkamera geswitcht. Ich finde das überhaupt kein Benefit. Weiß nicht. Also bin ich weiterhin kein Freund von. Und ich habe auch nochmal aufgeschrieben, ich fand diese neuen digitalen Eckbildschirme ganz nett, die man Hohenstein anscheinend angeschafft hat, um Sponsoren sehr, sehr visuell, und das hat wirklich gut funktioniert im Stream, Respekt, das ist eine tolle Aktion, um Sponsoren nochmal visibler zu machen innerhalb der Halle. Denn man darf ja im reinen Streambild laut Vermarktungsrichtlinie keine Sponsoren einblenden. Jetzt hier die schöne Idee mit den LED-Elementbanden, weil ja keine ganze Bande waren, war so ein Cube, so ein Würfel, der in der Ecke stand. Und das fand ich sehr, sehr smart. Das hat mir gefallen. Da gute Idee da in Hohenstein. Es waren dort, das kann man jetzt auch mal sagen, wirklich wieder 455 Zuschauer in der Halle. 4-1 gewinnt der TSV Weil im Dorf. Hat da sein Programm runtergespielt anscheinend. Spielerisch, wie gesagt, können wir erst nächste Woche was sagen. Nicht viel sagen können wir leider auch zum Relegationsspiel. TSG Mainz gegen Balkan. Balkan gewinnt 4-2. Christian Wölfschneider hat mir nur eben nochmal über den Zaun geworfen. Ja, war aber schon sehr, sehr eng. Also Mainz war sehr knapp dran und hätte es vielleicht auch ein paar Pfostentreffer dabei hier und da. Ein bisschen besseres Abschlussverhältnis. Also man hätte hier, es lag in der Luft, dass man Pfarrkirchen ärgern könnte eventuell. Hat aber auch leider 25 Zuschauer nur in Mainz. Gut, das Wetter war heute ja auch grandios am Sonntag, Muttertag, also auch da vielleicht schwer, kann man ja auch verstehen. Können wir leider nicht sagen, kein Stream. Ich hoffe dann, dass wir in den nächsten Wochen dann nochmal bei der Relegation KSC, PCF, wir fahren nicht hin. Bin gespannt, ob es einen Stream gibt und Blumenstadt möchte ja einen Stream realisieren, haben wir letzte Woche erwähnt, ich freue mich drauf. Dann können wir auch schauen und mehr sagen wir zum TSV gegen heute nächste Woche, wenn ich mir das Spiel nochmal ein bisschen angeschaut habe. Aber zur Champions League. Letzter Punkt heute hier auf der Agenda. Gut, 36 Minuten. Auch ohne Sebastian, jetzt habe ich wenigstens mal meinen Redeanteil hier klar. Sehe ich mal meinen Redeanteil ganz klar. Und kann das nicht immer auf Sebastian schieben. Vielleicht zu diesem Pesaro oder zu der Champions League generell. In Pesaro die Halle, riesige Halle, schön gemacht, schöner Boden. Ja, richtig voll war es leider nie. Ich habe das Gefühl, das Finale war schon am vollsten, sollte eigentlich ausverkauft sein, laut Post in Italien. Ich fand, da waren trotzdem 90% nur besetzt, 10% leer, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Die anderen Spiele noch weniger. War so ein bisschen schade. Lustiger Funfact war, Palma hat seine Heimtrikots bei der Flugreise verloren und man musste dann mit den Auswärtstrikots spielen. Das fand ich nochmal so einen witzigen Side-Fact vielleicht. Aber vielleicht mal reinstarten in die erste Partie hier. Dieser Cartagena gegen Sporting war ein richtig spannendes Spiel. Mit 6 Meter, da war alles dabei. Verletzungen, 6 Meter, Aufregung, tolle Tore. Das war wirklich auch, da ging schon los der Freitag. Das war das Nachmittagsspiel, 17.30 Uhr. Das war schon super. 1-0 durch Valtinho habe ich mir aufgeschrieben, hat da richtig gut weitergespielt, weil der wurde richtig gestört. Valtinho sollte eigentlich zu Fall gebracht werden hier vom Defense-Mann hier von Sporting und zieht das Ding einfach durch. Richtig gut fand ich da, dass die Schiedsrichter nicht abgepfiffen haben beim 1-0 für Valtinho und dadurch auch das Tor gefallen ist. 2-0 stand es zur Halbzeit. Richtig gut gefallen haben mir Diogo Santos und Siki natürlich. Vor allem bei Siki, der ist mir mal aufgefallen, wie er viele auch Tore und Chancen rausholt. Er spielt dann ja mit dem Körper zum Gegner, zum Tor. Und dann hat er so eine ganz besondere Art, sich zu drehen. Also der Ball läuft dann so ein bisschen an ihm vorbei. Und in der Drehung mit seinem langen Bein hat er eine größere Reichweite um den Gegner. Das hat mehrfach funktioniert. Und so hat er ja auch ein Tor nämlich dann erzielt. Ist ein ganz toller Spieler, als Ala, als auch als Pivot einsetzbar. Und Diogo Santos für mich ein unfassbar gutes Ala-Horizontalspiel, wenn er in die Mitte reinzieht, direkt in der Ballannahme, die Innenseiteannahme und dann der Zug zum Tor stark, fand ich richtig gut. Mir ist auch bei dem Spiel, aber auch bei allen anderen Spielen auf dem Niveau aufgefallen, wir haben vorhin mal ganz kurz über Strong Side gesprochen, also dieses Raumverteidigung, wo man sich in der Defensive immer in die Richtung des Balls bewegt, sodass der linke entfernte Ala vom Ball so in der Mitte ungefähr steht, sodass man den Raum eng macht. Aber auf diesem Niveau spielen eigentlich alle 1-1-Verteidigung und decken eigentlich die machen das eben nicht, ja, und man ist eher 1:1 zugeordnet, um dann auf diesem hohen Tempo dann zu agieren und wahrscheinlich auch die entsprechenden Spieler so zu stellen, dass sie der Gegenseite entsprechend verteidigen können. Das ist mir aufgefallen, macht natürlich immer was ganz anderes. Dann genau 1:2 durch Siki, da als Pivot stark, habe ich gerade gesagt, dreht sich schon rum, und da war nochmal 2:2 Felipe Valeri. Manchmal muss man erstmal meine Kommentare wieder verstehen, die ich mir mache während des Spiels. Da war irgendwie, Gastillon zu langsam nach der Ecke draußen. Genau, ich weiß, es war so eine hohe Ecke. Und Philipp, nee, was habe ich aufgeschrieben? Name, glaube ich, falsch, hier wieder Autokorrektur, oh Gott. Auf jeden Fall war hoher Ball nach Ecke, Spieler nimmt an, und man hat schon gemerkt, der Verteidiger hier von Sporting war viel zu weit weg, und dann ist er auch einfach zu spät da. Und das reicht natürlich dann, das Tor zu machen. Dann hatten wir Nachspielzeit, die war auch sehr, sehr intensiv. Vielleicht ein bisschen überraschend, Cartagena hat dann auch überhaupt erst spät den Flying rausgeholt und war dann aber komplett dominierend. Also das hätte auch mal die ganze zweite Halbzeit machen können. Dann gab es nochmal beim fünften Foul, wurde er natürlich immer zu der Videoreferie geholt. Es war so ein bisschen leidig, hat wirklich lange gedauert, sich dann immer den Videoreferie anzuschauen und das Foul zu überprüfen. Das eine Mal ging das fast 3 Minuten lang. Und es gab da auch noch so eine Schwalbe von Wesley Franca. Das fand ich auch. Andi Möller lässt grüßen, war auch mit dabei. Und dann hatten wir vielleicht da, was ich total interessant fand, war, dass auf einmal mitten in diesem 6-Meter-Schießen, in welches es dann ja ging, war einfach ein Feldspieler von Cartagena im Tor. Wir haben den Torwart rausgenommen und haben einen Feldspieler reingestellt. Verwirrung des Gegners, ich habe keine Ahnung. Also wirklich random, sogar Rodrigo Capita hat das mit aufgenommen in seinem YouTube-Channel, hat sich da so ein bisschen lustig drüber gemacht. Ich meine, auf so einem internationalen Niveau, also das wird man ja auch im Fußball nicht machen, da wird sich doch jetzt nicht Bayern-Spieler der Kimmich ein Torwarttrikot überziehen und dann in den Kasten gehen beim Elfmeterschießen. Also weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Das war nicht sehr, sehr skurril auf jeden Fall. Und am Ende hat der Bernardo Passo von Sporting hält dann einen 6-Meter. Und es wurden auch viele verwandelt, auch generell bei allen 6-Meter-Schießen hier. Sehr, sehr treffsicher. Die Torhüter halt, ja, random luck, einfach links, rechts oder Mitte stehen bleiben und dann angeschossen werden. Ne? So, das war das erste Spiel. War mir sehr, sehr klassisch mannschaftstaktisch. Spanisch, Portugiesisch, das ist halt, man merkt das, es ist alles sehr kalkuliert, es sind die Rotationen, es sind die Wege, aber ist auch gar nicht mehr so attraktiv. Und das habe ich aber bei Palma gegen Étoile Lavalois gehabt. Hier habe ich endlich, das war ein ganz tolles Spiel, ja, 6:1 für tatsächlich Étoile Lavalois gegen ja, den Rekordsieger fast der letzten Jahre dann, und schafft es nicht. 6:6, dann Verlängerung, dann 6-Meter-Schießen. Und das war ein tolles Spiel. Es war zwar nur 50% gesetzt, der Halle ungefähr, war nochmal weniger Zuschauer, aber da waren mit Megafon, habe ich das gehört. Das waren anscheinend die Franzosen, die haben da richtig Ballett gemacht in der Halle, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und der Giroud hat da ja wirklich was abgerissen mit Hattrick von Étoile Lavalois, hat ja wirklich tolle Sachen gemacht. Calf Arganti, ich weiß gar nicht, was mit Dennis Cavalcanti los war in dem Spiel, den Keeper von Palma, wie von der Rolle. Also wirklich, beim ersten Tor kriegt er da in die kurze Ecken den von Giroud reingezimmert, steht für mich, ja, ist schwer falsch. Dann hatten wir hier noch, da muss man jetzt mal gucken, wo das nächste war. Dann hatten wir den Freistoß, genau, von Bakali aus 10 Metern. Auch da, Cavalcanti, fliegt der Ball einfach an ihm vorbei. Das war das 3:1. Dann beim 4:1 auch 2:1 gegen den Keeper. Aber auch hier, irgendwie, der kriegt er den Ball. Dann ist immer schwer, 2 Spieler gegen den Torwart. Aber den ballführenden Spieler, den Ball sollte man haben als Torwart. Geht ihm irgendwie da so komisch unter den Beinen durch. Und dann, natürlich für ihn ganz, ganz schlimm, hat man beim 4:1 dann Flying versucht und ja, Flying bei Temu gebucht, würde Sebastian sagen, wenn er hier wäre. Cavalcanti verliert ganz schlecht den Ball da und Empty Net. Also das war überhaupt nichts. Und dann nochmal 6:1 Muhadin dazu. Kurz vor der Halbzeit dann 6:2 von Fabinho. Tja, und dann zieht Palma sein klassisches Spiel auf und kommt halt durch. Ja, und am Ende 6-6 durch einen 6 Meter kommt man ran. Und ich frage mich, ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum hat denn Etoile Lavalois, ich meine, wenn ich gegen Palma 6-1 führe, dann kann ich mir das nicht vorstellen, ja, ich spiele genauso weiter wie bisher und dann gewinne ich 15-1 oder 15-2. Also warum stelle ich nicht auf eine andere Taktik, vor allem einfach auf Flying Goal bei 6-1 Flying Goalkeeper um und versuche auch Zeit zu spielen, den Tempo rauszunehmen, die Zeit zu nutzen, weil der Gegner muss ja angreifen. Also irgendwas, aber das, man hat es dann einfach übermannen lassen, auch von einem sehr, sehr taktisch klugen Spieler von Palma, vom sehr, sehr gut gecoacht natürlich, von dem Palma-Trainer, das Team da wieder zurückzubringen, die Spielführung zu übernehmen, durch sauberes Passspiel dann wieder auch in der Vorwärtsbewegung den Spielaufbau wieder zu kontrollieren nach der desaströsen ersten Halbzeit. Und schön fand ich auch mal die Flying-Verteidigung von Etoile Lavalois beim gegen Palma, die dann ja Flying gespielt haben. Und es war eben so, dass man den Flying-Goalkeeper gar nicht angegriffen hat. Man hat ihn einfach frei stehen lassen. War auch nicht der beste Schütze. Oder man sagt, auch der Entfernung kann er ruhig schießen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der reingeht, ist dann jetzt auch nicht so hoch. Auch bei dem Schützen vielleicht. Und man hat dann eher versucht, die Passwege für diesen Flying-Keeper festzustellen, damit hat man so ein bisschen Zeit gut gespielt. Und im 6-Meter-Schießen hat man auch die Torhüter durchgetauscht. Das fand ich auch mal schön. Also da waren von beiden Seiten die zweiten, auch teilweise dritten Keeper mal mit im Tor. Und am Ende hat ja auch der Keeper hier von Palma, der Müller hat dann den entscheidenden 6-Meter pariert. Ganz tolles Spiel. Viel mehr Individualität bei Lavalois. So ein Lotin, so ein Mouadine, Bacardi, das war richtig schön mal zu sehen. Weg von dieser reinen Taktik. Es war auch sehr viel, mitten im Spiel war das auch einfach nur Kick and Rush, aber auf dem Niveau mit der Geschwindigkeit mega. Hat richtig Spaß gemacht. Und dann heute, letzter Punkt natürlich, das Finale. UEFA Champions League, das Spiel im Platz 3 habe ich leider nicht gesehen, gewinnt aber Cartagena gegen Etoile. Und ich glaube nach 3-3 und dann ein Penalty wieder. Auch interessant, dass wir jetzt hier so viele Penalty sehen. Außer im Finale. Es ist das erst dritte Spiel seit 2001, was für einen der Finalteilnehmer zu 0 ausgeht. Und Sporting gewinnt 2-0 gegen Palma. Ich habe die zweite Halbzeit nur geschaut. Wie gesagt, hier irgendwie, erst war auch irgendwie keine Stimmung. Ich habe eingeschaltet und dachte, wo sind denn die ganzen Sporting-Fans? Aber dann, die kamen dann, vor allem nach dem 2-0, kamen die, das 1-0 habe ich gar nicht gesehen, hätte ich mir jetzt auch nochmal anschauen müssen, aber das Spiel war jetzt hier gerade vor einer Stunde vorbei. Ja, war auch sehr, sehr mannschaftstaktisch, sehr, sehr kontrolliert, wenig Individualaktion, natürlich sind zwei Top-Mannschaften auf dem Level, war jetzt nicht so attraktiv für jemanden, der sich nicht im Fußball auskennt, wäre natürlich, was machen die für Ballannahmetaktiken, was machen die für Techniken im 1-1, bei der Ballannahme beim Abschirmen, das war mega. Das ist natürlich Top-Niveau, hohe Geschwindigkeit, defensiv, die Geschwindigkeit in der Defensive, dann diese 1-1-Verteidigung, ist natürlich ein Schmankerl gewesen, wenn man auf dem Niveau das so ein bisschen durchschauen kann. Und da sind natürlich noch Leute, die gegenüber mir natürlich noch viel, viel mehr Ahnung haben und tiefer ins Spiel gehen, die wahrscheinlich sich noch mehr da gefreut haben auf das Spiel. Für jemanden, der das nicht schaut, war das jetzt nicht so das Attraktive, würde ich sagen. Bis dann zum 2-0, dann kam Leben in das Spiel rein. Erstmal sind die Zuschauer aufgewacht, man hat sie gehört im Stream und ja, was war das für ein Fehler? Alisson bekommt den Ball irgendwie auf dem linken äußeren Fuß als Ala, als Flying Goalkeeper, aber nimmt einmal zu spät den Ball an und dann wird er schon gestört und dann schießt er den Ball ins eigene Tor. Das war das 2-0. 4 Minuten vor Ende, dann hat überhaupt erst einer mit hier auch Palmer angefangen mit dem Flying Goalkeeper Spiel. Das war krass, aber ich habe also bei dem Fehler dann, also den da zu machen, da habe ich mir auch hier das gedacht.
Junge, 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 Junge. Ach, Mensch, hör auf!
Das haben sich, glaube ich, da alle gedacht, wo Alisson den Ball da reinhaut und dann, ja, hat Sporting das mit einer super Defensive gerettet, sind jetzt endlich, kann man sagen, mal wieder an der Spitze, denn es hat jetzt 5 Jahre lang nicht geklappt oder 6 Jahre. Man war immer zweimal, dreimal im Finale, zweimal im Finale, einmal Dritter, einmal Vierter. Jetzt hat es geklappt. Und ich mag ja auch die portugiesischen Wahrnehmungen, weil man schafft es ja schon bei diesen Vereinen, bei Benfica, also auch bei Sporting, man vermarktet den ganzen Sport, Modalidades nennt sich das dort. Das sind die Sparten außer Fußball und die haben einen Kanal. Also wenn man auf diese Kanäle geht, da kommt nicht nur Futsal, da kommt, letztens habe ich Rollhockey, habe ich gedacht, oh, Futsal, hat jemand, gab es einen Frauenmeister, dachte ich, wollte ich erst, habe ich aufgeschrieben, da war das die Rollhockey-Frauen. Sieht natürlich genauso aus in der Halle. Volleyball, Basketball, alles da. In einem Kanal, das finde ich besonders toll. Und die Portugiesen, das gut gemacht. War ein toller Abend da nochmal. Am Ende Sporting mit absolut verdient hier. Champions League Sieger, Michael Etoile, voilà, abgeholt. Am meisten, also so vom spielerischen und vom Spaß am Sport fand ich das hier toll. Und über das ganze Turnier hinweg haben die auch ein bisschen überzeugt. Übrigens auch Fun Fact, Palma und Cartagena sind nur Dritter und Vierter aktuell in der spanischen Liga. Denn der FC Barcelona und El Pozo Murcia sind Erster und Zweiter. Also muss man auch mal vorstellen, diese zwei Teams sind noch nicht mal die Besten. Und die Etoile und Sporting dominieren gerade die Liga in ihren Ländern. Also das war mega. Ja. So. Und dann sind wir hier am Ende. Das war meine Solo-Folge ohne Sebastian. Trotzdem waren genug News dabei. Hier für 50 Minuten, oh Gott, ich kann 50 Minuten reden, also dann kann mir Sebastian, ich darf nie wieder sagen, dass er immer so viele Monologe führt, diesmal habe ich das geschafft. Ich hoffe, es war okay für euch, mich alleine heute mal zu hören, auch nächste Woche Sebastian dabei. Nächste Woche Livestream, wir werden euch voll abholen überall. Turnier in Schwerte, Parallelleiter zur Partie, PCF gegen KSC gegen PCF. Aber das ist das Schöne, man kann dann reinschalten, dann kann man von mir aus rüber zum KSC und PCF und dann wieder zurück. Und dann geht das ja auch super und da freue ich mich, wenn ihr einschaltet, kommentiert und uns da unterstützt während des Turniers. Hauptsache Futsal, immer wichtig und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns alle wieder dann auch nächste Woche 2x20 netto mit zwei Leuten hier. Ciao von meiner Seite.